halben Jahr angekündigt, jetzt endlich da. Ja, du warst ja zwischendurch schon mal da, lieber Benny, alleine, aber jetzt mit Dominik zusammen. Liebe Jungs, liebe Based-Jungs, herzliche Grüße nach Berlin und Göttingen.
Hallöchen.
Ja, ich hoffe, es ist auch angenehm sommerlich warm bei euch.
Ich öle.
Schön, ne? Ja, Großstadt so. Großstadt jetzt oder schön, schön Stuttgart, schön. Das ist so jetzt so. Oder Ruhrpott, so herrlich. So. Ich finde, man soll sich aber nicht so beschweren, weil es ist halt jetzt noch mal ein bisschen Sommer. Nachdem wir 6 Wochen lang Herbst hatten, ist es jetzt halt noch mal Sommer. So.
Komm, sag doch mal Höllensommer, Philipp. Ah.
Dieser Boomer-Gag, aber es nützt sich nicht ab, ne? Es nützt sich nicht ab. Scheiße, ist ja Juli seit Temperaturaufzeichnung. Ja, okay.
Ja, also Berlin, ich glaube, wir hatten 3 Wochen gefühlt Dauerregen oder zumindest Schauer durch und durch. Das war richtig, richtig beschissen. Also so richtig Sommer, deswegen, also ist schon schön, dass es jetzt nochmal warm ist und dass man abends auch nach 22 Uhr noch draußen mit T-Shirt rumlaufen kann, ohne Jacke.
Ja, aber so entspannte 25 Grad im Spätsommer, das ist, oder entspannte 22 Grad im Spätsommer, mit ein bisschen laues Lüftchen und so, das finde ich angenehmer als das heute. Das ist jetzt, naja. Aber gut, was beschwere ich mich? So, schön, dass ihr mal wieder zu Gast seid. Ihr seid ja, habt ja selber ein Medienprodukt, Based. Das gibt es jetzt mittlerweile 3 Jahre oder 4 Jahre?
Boah, noch keine 3, oder, Benny?
2,5. Wir gehen auf die 3 zu, glaube ich.
Wir gehen gerade auf die 3 zu, ja, genau.
Ja, ich hatte euch mal eingeladen. Ich glaube, das war letztes Jahr, weil ich auf euch aufmerksam geworden bin, weil ihr Gäste hattet, die ich, das fand ich von Anfang an immer interessant, diese Kombination aus verschiedenen Gästen. Und genau, ich hatte dann zwischendurch. Also er hat immer wieder sehr, sehr hochkarätige Gäste und ihr habt ja das Konzept, das ist ja anders als mein Medienprodukt, es ist halt bei euch, es ist ja im Prinzip, es ist eigentlich relativ seriöser Journalismus, ne?
Das ist der Anspruch, ja.
Genau.
Ich finde, das erfüllt ihr tatsächlich ganz gut und ihr macht halt im Prinzip das, was halt ein Journalismus eigentlich auszeichnet, dass ihr nämlich prinzipiell mit jedem redet. Also jetzt nicht Ben ungeskriptet mäßig mit Pierre Vogel und irgendwie, keine Ahnung, durchgeknallten Erik Ahrens Leuten oder so, sondern halt mit seriösen Leuten, aber trotzdem aus verschiedenen politischen Spektren. Ihr hattet jetzt die letzten 3 Folgen, ich hatte die mit Katja Heuer, hatte ich gehört, davon mit diesem Psychologen Richter.
Holger Richter.
Genau, die fand ich beide sehr, sehr gut. Und danach hattet ihr irgendwie von den Grünen da, wo es um CSDs ging und die, das hatte ich jetzt nicht gehört, weil ich mir so ein bisschen dachte, ich weiß eh, was der sagt. So.
Ja, das, also dazu kann man doch direkt sagen, wir haben ja eine ganz gute Folge aufgenommen damals in Friedrichshain, als wir da zusammengesessen haben und haben dann da haben wir schon mal einmal durchexerziert, wie, dass wir ja eigentlich so back to the roots sind, einfach mal Leuten zuhören, verstehen und zur Meinungsbildung der Bevölkerung sozusagen beitragen, indem man irgendwie verschiedene Positionen aufzeigt, aber jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Politikern, sondern von irgendwelchen Leuten, die tatsächlich was Spannendes zu sagen haben. Und da muss man jetzt tatsächlich uns selbst vielleicht so ein bisschen kritisieren, dass wir Max Lux da hatten von den Grünen. Die hat jetzt auch nicht so viele Klicks gehabt und wahrscheinlich auch aus den Gründen, die du eben genannt hast. Die Leute haben sich vorher gedacht, ich weiß jetzt, was der sagt. Und es war aber trotzdem für uns ganz nett und einfach aus den Gründen, wie jetzt bei Band Ungeskriptet oder in anderen Podcasts, wo irgendwann dieses Pendel umschlägt, weil die Leute immer nur noch die gleichen Leute da haben, einfach auch mal diese Stimme zwischendrin drin zu haben, damit man, auch wenn das jetzt gerade ein Politiker war in dem Fall, da kann man sicherlich in Zukunft noch spannendere Leute einladen, die auch steilere Thesen haben, ist ja also aus seiner Profession heraus ganz natürlich, dass das dann irgendwann ein bisschen abgestumpft ist, aber es war, glaube ich, trotzdem für die Gewichtung ganz wichtig, da vor allem auch zu diesem Queer-Thema mal einen anderen zu hören.
Ja, genau. Also genau, Dominik hat es gerade schon gesagt, die Folge lief auch dementsprechend und das ist, glaube ich, auch tatsächlich die Herausforderung, vor der wir stehen und oder mit der wir eben uns auseinandersetzen müssen. Es ist eben deutlich einfacher aktuell noch, muss man ja sagen, keine Ahnung, unter konservativen Rechten oder liberal-libertären oder in diesem Bereich jetzt irgendwie besondere Stimmen rauszuheben, weil viele davon irgendwie nicht überall stattfinden. Während ja viele grüne, eher linke Stimmen durch alle Leitmedien sehr, sehr geprägt sind und überall stattfinden. Und da jetzt die besonderen Stimmen rauszuheben und zu finden, das ist natürlich viel komplizierter und viel schwieriger. Und erfordert natürlich viel, viel mehr Arbeit, diese Leute noch zu finden. Und das ist eine Herausforderung, die hört, glaube ich, auch nie auf. Aber ja, wir erarbeiten gerade noch ein bisschen daran.
Ja, weil es ist ja auch, also wie du es gerade schon sagtest, es ist halt langweilig, dann, wenn man halt immer nur Leute da sitzen hat, die sowieso exakt genauso denken wie man selbst.
Ja.
Gut, ihr habt einen anderen Ansatz. Bei mir ist es schon so, ich setze mich jetzt nicht mit jemandem zusammen, der total Vogue ist, weil ich weiß, Das wird kein konstruktives Gespräch, das wird halt anstrengend irgendwie für mich, für ihn oder sie und dann wahrscheinlich auch für die Zuhörer. Dementsprechend suche ich mir da, tue ich schon Leute raus, die mir irgendwo inhaltlich politisch nahestehen. Auch wenn ich hier Leute habe, außer, also wie von irgendwelchen Punkbands, irgendwie alten Punkhelden oder so. Das sind ja schon Leute, wo ich darauf achte, dass die jetzt nicht irgendwie irgendein Pro-Gaza-Müll halt irgendwie posten, sondern dass das so Selbstverständlichkeiten sind. Ne? Mhm. Und ihr habt da natürlich einen ganz anderen Ansatz, weil ihr halt auch, weil dieser Podcast halt anders ist. Aber was ich halt irgendwie gut finde, ist halt eben diese Gesprächsoffenheit. Und natürlich sind eure politischen Standpunkte ja eigentlich auch klar. Also ihr habt auch, könnt ihr mit dem Hendrik M. Broder oder matcht ihr halt mehr oder mit einer Anna Schneider als halt jetzt mit einem Ralf Stegner oder mit dem von den Grünen halt. Aber trotzdem finde ich das, also wenn man halt journalistisch arbeitet, muss man das aushalten können, dass da Leute sitzen, die sagen halt das, was man halt, was wir in 3,5 Ampeljahren ständig gehört haben. Das ist dann deren gutes Recht. Dafür gibt es ja sowas Schönes wie Meinungsfreiheit. So, ich kann mir das selber entscheiden, ob ich das anhöre. Ich muss euch ja nicht bezahlen. Das ist ja der wesentliche Unterschied. Ich kann euch bezahlen, muss es aber nicht. Ihr habt Patreon, also wer euch unterstützen will. Ich verlinke das natürlich auch alles, euren Linktree. Genau, aber es ist halt schon so, dass, weil das ist nämlich auch, da will ich ja mit euch auch drüber sprechen. Dieses ganze Thema Kulturkampf und diese ganzen Echokammern und so. Wir können ja jetzt einfach schon gleich einsteigen, weil das einfach gut passt gerade zu dem Einstieg ins Gespräch. Da machen wir nachher die kritische Bilanz zu 100 Tage. Schwarz-Rot machen wir dann ans Ende. Ist sowieso wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Aber ja, na klar, wenn man die klassischen Qualitätsmedien betrachtet, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Spiegel und so weiter, Süddeutsche, dann ist es schon so, dass da in der Regel ja eher in den letzten 3,5 Jahren sehr regierungsfreundliche Positionen vertreten wurden. Berühmt-berüchtigten Hauptstadtjournalisten, die man dachte, das ist eigentlich, könnt ihr auch Redenschreiber für Robert Habeck sein. Da gab es teilweise gar keine kritische Distanz mehr, sondern wirklich eine offene Bewunderung dafür. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, weil es halt ja nun mal so ist, dass politische Präferenzen im journalistischen Bereich eher in die rot-rot-grüne Richtung gehen, als in die schwarze, gelbe oder gar blaue Richtung. Aber man darf ja nicht vergessen, diese Qualitätsmedien, das ist auf dem absteigenden Ast. Auch die Bild-Zeitung, die immer noch die auflagenstärkste Printzeitung Deutschlands ist, auch die hat nicht mal annähernd mehr dieselbe hohe Leserzahl wie noch vor 20, 30, 40 Jahren. Und das ist bei kleineren Medien, zum Beispiel die Taz hat ihre Printausgabe eingestellt, gibt es nur noch online, andere Medien gibt es gar nicht mehr, die öffentlich-rechtlichen. Wenn das nicht eine Art Steuer wäre, dann wären diese, wenn das private Medien wären, ich weiß nicht, ob das dann alles noch so einseitig wäre, wie das halt oft leider der Fall ist. Und da kommen ja diese neuen alternativen Medien. Ich hasse diesen Begriff alternativen Medien. Das hat immer irgendeine eklige Assoziation. Aber es ist ja nun mal so. YouTube hat da viel, viel gemacht. So eine Art Demokratisierung der Medienlandschaft. Da tummelt sich haufenweise Irre und haufenweise Spinner, weil jeder Depp seinen Rotz heraus, seinen Sermon rausrotzen kann. Aber es gibt ja auch gute Formate. Und das darf man halt nicht vergessen. Und das ist halt was, diese klassischen Medien, das baut immer mehr ab. Und diese neuen Medien, ja, digitale Medien und so, das hat enorm zugenommen. Podcasts, YouTube-Formate, YouTube-Kanäle, Telegram-Channels ja auch. Und das ist halt etwas, was ein relevanter Faktor ist. Und wo halt dann aber tatsächlich, das ist ja dann genau das Spiegelbild dazu, zu diesem, ja, die rot-rot-grünen Stimmen kommen halt alle bei den Öffentlich-Rechtlichen besser weg als die Konservativen oder Rechten oder Liberalen. Ja, aber das ist ja genau dasselbe, findet ja statt bei den sogenannten Alternativmedien. So, das ist halt genau dasselbe. Also diese Echokammern sind ja exakt gleich. Und das ist auch das, was mich eigentlich, dann heult halt nicht rum. Ihr habt doch eure selbst kreierten Medienhäuser mittlerweile. Und sowas wie News zum Beispiel, das ist ja ein eigenes Medienhaus geworden.
Ja.
Und das ist natürlich, ist das politisch, hat das eine eindeutige Schlagseite. Konservativ bis rechts. So.
Absolut.
Genau, und da sitzen auch immer nur dieselben Leute. Und das finde ich halt angenehm bei euch, dass ihr halt auch genau, ja, dann redet man halt mal mit dem Grünen, wo man halt weiß, okay, ich weiß, was der sagt. Das wissen wahrscheinlich die meisten eurer Hörer, deswegen hört man sich's nicht an. Aber es ist halt trotzdem fair, das zu tun. So, ja, mein Gott, so viel Lob für euch. Aber ist ja so. Darum seid ihr einer der wenigen deutschsprachigen Polit-Podcasts, die ich mir regelmäßig anhöre. Weil das halt auch, es ist ja nicht nur Tagespolitik, es geht ja auch darüber hinaus. Die Katja Heuer-Folge fand ich sehr, sehr interessant auch. Buch werde ich mir nochmal holen.
Ja. Also zunächst mal zum ÖRR. Also grundsätzlich der Grund, warum ich unter anderem den ÖRR auch komplett ablehnen und abschaffen wollen würde, ist, dass ich glaube, dass dieses Journalismus ohne Bias, ohne Perspektive, dass das Scam ist. Jeder Mensch hat, also es gibt nichts komplett Objektives, jeder Mensch hat irgendwie eine Ansicht darauf und man kann sich als Konsument dann aussuchen, wo informiere ich mich? Ist es jetzt die FAZ, ist es die Welt oder sind es dann doch Taz und Zeit und Süddeutsche? Aber es gibt einen Unterschied zu dem, genau dem, was du eben angesprochen hast, wozu ich auch dieses Reel auf Insta hochgeladen habe.
Genau.
Dass nämlich zum Beispiel bei News eigentlich genau das gleiche stattfindet wie im ÖRR. Das war ja meine These, nur eben aus einer anderen Perspektive. Und das ist was anderes, weil du hast eben schon gesagt, bei uns kann man ja auch rauslesen in den Interviews, ja, wie ticken die Jungs, aus welcher Perspektive kommt diese Frage gerade. Obviously wird man als Liberaler, Libertärer irgendwie eine andere Frage stellen, als Thilo Jung jetzt eine Frage stellt. Aber dennoch ist es eben nicht dieses Bedienen einer Bubble und dieses auch, was nicht mehr so viel mit Journalismus zu tun hat, sondern dieses Kreieren einer Bewegung, was Julian Reichelt ja tatsächlich, oder was er ja auch direkt so ausformuliert, tretet jetzt der Bewegung hier bei News und so. Und das ist halt nicht so förderlich.
Ja, und da sind wir ja beim Kulturkampf. Also ich verstehe, also tatsächlich bin ich der Meinung, dass ich Liberale da, weil Konstantin Kuhle zum Beispiel ist einer dieser Liberalen, der gerade auf Twitter ständig versucht, sich rauszureden und der CDU jetzt auch diesen Kulturkampf vorzuwerfen, wo ich mir dann aber sage, okay, wenn du politisch jetzt ein Ziel hast, dann ergibt es keinen Sinn, dich nicht an diesem Kulturkampf zu beteiligen, wenn er dir ja faktisch schon aufgedrückt wurde. Nur als Journalist hast du ja ganz andere Ziele, ganz andere Aufgaben, einen ganz anderen Job. Und sobald du als Journalist jetzt nicht nur sagen willst, was ist, oder darüber zu berichten willst, was ist, sondern tatsächlich halt mit Ziel die Gesellschaft in eine Richtung drillen willst, dann bist du halt vielleicht auch kein Journalist, sondern eher ein Aktivist. Und das ist okay und du kannst das auch sein und du kannst auch publizistisch, aktivistisch aktiv sein. Aber dafür gibt's, okay, der Begriff Journalist ist nicht geschützt, aber dennoch ist das nicht die Art von Journalismus, die ich persönlich jetzt, als journalistisch bezeichnen würde.
Ich glaube übrigens auch, dass wir da einfach eine Marktlücke füllen. Die Leute können sich ja aussuchen und man sieht es bei uns in den Kommentaren, man sieht es dann in den ständig steigenden Hörerzahlen. Die Leute haben Bock drauf, wieder ernst genommen zu werden, nicht an die Hand genommen zu werden, sich auch als mündige Bürger respektiert zu fühlen und einfach sich ein Interview reinzuziehen und danach sagen zu können, okay, also die Meinung war jetzt kompletter Schmutz oder ich habe zumindest was mitgenommen oder den fand ich jetzt richtig geil, aber das einfach nicht mehr vorgelebt zu kriegen, ob das jetzt von Julian Reichelt ist oder von Georg Restle. Ich glaube, dieser Wunsch ist einfach sehr groß und mit unserer Mission sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg, auch diese Gesellschaft wieder ein bisschen näher zu zusammenzurücken und für diese Debattenkultur mal was zu tun, dass man sich nicht die ganze Zeit nur auf die Fresse haut.
Genau, vielleicht sei da auch noch gesagt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, das Reel, was Dominik aufgenommen hat, sollte natürlich auch zugespitzt sein. Und da kam natürlich auch der Kommentar auch zu Recht von Florian Friedmann, dass er auch gesagt hat, ja, an sich sieht er einen Punkt, aber er sieht eben das riesige Argument, dass der Öffentlich-Rechtliche von jedem Einzelnen von uns bezahlt werden muss. So. Deswegen hat er eben dadurch aussagen wollen, ja, offensichtlich ist das eine aber dennoch schlimmer als das andere, weil beides kann ja stattfinden, nur eben bitte nicht von uns bezahlt. Und das ist, glaube ich, auch einfach unser Argument. News darf stattfinden und es gibt auch gute Leute bei News. Der Öffentlich-Rechtliche dürfte auch gerne stattfinden, aber ich würde halt ungern dafür bezahlen, sage ich, wie es ist.
Ja, da haben wir keinen Dissens. Ja. Das Witzige ist, ich habe mein Buch gelesen über die Entstehung des Privatfernsehens in Deutschland und tatsächlich hat schon die Union hat schon Ende der 70er, Anfang der 80er die Öffentlich-Rechtlichen als Rotfunk bezeichnet, weil die ihnen zu SPD-freundlich waren. Und damals war der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist ja erst diesen krassen Shift gab es ja eigentlich erst so in den letzten 10 Jahren. So. Und in den 80ern war der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch, also aus heutiger Sicht, sehr konservativ. Und die SPD war natürlich also Helmut Schmidt wäre heute ein Rechtsextremist, so aus heutiger Definition davon. Dementsprechend ist das natürlich alles ein bisschen unfreiwillig komisch, jetzt so 45 Jahre später, aber ich fand es halt witzig, dass die Union, vor allem halt Herr Strauß, Franz Josef Strauß, ja, heute eine bayerische Grandler, dass der sich darüber schon beschwert hat, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu einseitig links wären und deswegen haben die Unionsparteien in den 80ern schon die Einführung des Privatfernsehens sehr begrüßt. So, und heutzutage ist das ja 40, 45 Jahre später ist das ja nochmal auf einem ganz anderen Level. Ich gebe euch da komplett recht. Das darf ja alles stattfinden, nur dann möchte ich bitte, wenn ich schon dafür bezahlen muss, dann möchte ich bitte, dass das ausgewogen ist. Und da bietet der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach wenig Ausgewogenheit. Und das war nicht immer so. Also öffentlich-rechtlicher Rundfunk vor 20 Jahren war auch noch anders als heute. Ich finde es echt krass, ey, wenn man sich mal so zurückerinnert, 2015, als so der berühmte Refugees Welcome Sommer mit Merkels, wir schaffen das und so. Und wie?
Übrigens von Julian Reichelt auch damals, Refugees Welcome bei Bild unterschrieben.
Bild, wir helfen. Ja, ja. Ich weiß, das war eine Kampagne der Bild. Naja, natürlich. Ja, Bild ist halt Populismus halt, ne? Und das ist aber trotzdem, ich finde es halt krass, wie sich das innerhalb von 10 Jahren krass verändert hat. Also vor 10 Jahren war es ja wirklich so, da war das bei den, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit der Flüchtlingskrise Anfang der 90er Jahre, da hat halt der Spiegel irgendwie so Cover, wirklich sehr reißerische Cover, das Boot ist voll, Europa oder Deutschland, Ansturm der Armen. Das waren schon sehr derbe, drastische Cover, die so eigentlich so Prinzip so, ja, das so journalistisch begleitet haben, diese Kampagne der damaligen Bundesregierung halt gegen das, also die für die Einschränkung des Asylrechts, damals ja noch auch mit den Anschlägen in Rostock, Lichtenhagen und Mölln und Hoyerswerda und so weiter, diese krasse ausländerfeindliche Gewalt, die in Ostdeutschland vor allem tobte. Und die großen Medien waren da durchaus nicht so links oder nicht so pro Einwanderung, wie sie das 2015 waren. Und 2015 hatte ich auf einmal das Gefühl, oh, die Medien wollen auf gar keinen Fall nochmal sich in den Verdacht setzen, dass man ja irgendwie vielleicht für Asylrechtsverschärfung sein könnte oder so. Und stattdessen wurde das ja sehr, sehr positiv begleitet. Die ganze Kampagne, der ganze Refugees Welcome Sommer wurde ja sehr, sehr positiv begleitet. Es gab auf einmal den Unterschied zwischen dem hellen und dem dunklen Deutschland. Also so eine Art, so ein bisschen diese Akklamation der Vuvuzela-Deutschen, der bundfriedlich weltoffenen, wieder gut gewordenen Deutschland. Das fand halt vor allem in den Massenmedien statt Spiegel hat auf einmal nicht mehr das Boot ist voll getitelt, sondern keine Ahnung was. Naja, kann ja mal gucken, wie die Spiegelcover 2015 dann waren. Und halt die Öffentlich-Rechtlichen waren da auch eigentlich schon sehr auf Regierungslinie, obwohl es ja CDU-Schweine waren an der Macht damals. Aber Merkel dann doch gut. So, und jetzt hat sich das halt, und das wurde ja immer krasser die letzten 10 Jahre. Zig Skandale ohne Ende im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wo es natürlich dann, ich meine, diese Leute haben diesen Kulturkampf ja begonnen und dann gibt es natürlich irgendwann, das ist ja logisch, eine Gegenbewegung und das sind dann eben so neue Medienhäuser wie News oder auch, wenn man weiter rechts geht, keine Ahnung, Tichy und andere relativ erfolgreiche Formate auf YouTube und so weiter. Ja, und das ist jetzt halt die Quintessenz daraus und ich finde das eigentlich immer, also ich für mich persönlich möchte ich kein Teil eines Kulturkampfs sein. Und aber man kann sich das erklären, wie das halt alles gekommen ist. So. Ja.
Ja. Ja, das, ich finde, man erkennt auch ganz gut an den Leuten, die sich so komplett in diesem Kulturkampf verheddern, wie verbittert die werden. Also weil diese
Beide Parallelen, Seiten bedingen sich ja gegenseitig, ständig. Beide Seiten brauchen sich. Die können nicht voneinander getrennt existieren. Und das macht es auch völlig langweilig. Wenn dein Gegenstand der Kritik weg ist, was machst du denn dann? Bist du arbeitslos als Kulturkämpfer gegen links absolut. Oder gegen rechts oder was auch immer. Ja.
Absolut. Und aber das erleben wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel tatsächlich mal einen linken Gast da haben und wir irgendwie durch eine Sarrazin-Folge oder irgendeine andere Folge über Wokeness oder so dann ein paar Hörer dazu gewonnen haben, die dann die Folge dann auch hören, dann kommt so oft ja deabonniert, was ist denn das für eine Scheißfolge? Es ist so lustig und trotzdem erwartbar, was da passiert und dieses, also am Ende bewegen sich da so viele Snowflakes, links wie rechts in diesem Kulturkampf. Ja. Allein das ist schon ein Argument, sich und auch so unterkomplex alles, um sich daran nicht zu beteiligen zu wollen. Also
ein sehr treuer Hörer von uns, Felix, liebe Grüße, der hat ich weiß nicht, Benni, ob er es dir auch geschrieben hat. Mir hat er geschrieben, ihr seid auch Teil dieses Kulturkampfes mit irgendeinem Reel dazu, was letztens da war.
Von Milei, ja.
Genau, und das, also zum einen ist es ja richtig, weil wir brechen diese Hegemonie, die gerade in dieser Medienlandschaft da ist, die brechen wir auf. Und absolut. Also diesen Kampf führen wir ja schon. Aber wir würden ja niemals uns da hinstellen und irgendwelche Positionen propagieren und zu unserer neuen Folge jetzt, da kann man noch sagen, also wir haben mit Noam Petri gesprochen, jüdischer Aktivist und junger Autor und der hat eben mit uns über die intellektuelle Selbstzerstörung des Westens gesprochen. Und ich glaube, dahingehend leisten wir auch Arbeit, dass einfach die westlichen Werte in der Art und Weise, wie wir Medien machen, doch noch aufrechterhalten werden. Also was das angeht, da setzen wir uns ja schon für eine bestimmte Kultur ein, aber eben nicht auf diese, auf diese komplett platte Art und Weise, wie das andere eben machen. Muss man also sagen.
Naja, ich finde, das ist jetzt kein Kulturkampf, wenn man halt irgendwie die Werte des Westens, die Werte der Aufklärung.
Ja, aber es ist zum Teil ja schon. Also es ist zum Teil ja schon. Also du musst ja so realistisch musst du ja sein. Es ist jetzt
nein. Das ist ja, also ich finde, es wird dann halt unerträglich, wenn Leute mir immer erklären, ja, das und das musst du machen, Und dann wird alles gut. So, das und das, 1,5 Grad, Klimaerwärmung gestoppt, dann wird alles gut. So, oder keine Ahnung, wenn wir den Kapitalismus abgeschafft haben, wird alles gut. Oder was weiß ich, wenn die AfD an der Macht ist und wir Remigration machen, dann wird alles geil oder so. Da bin ich, dann wird's halt, also und dann, wenn halt Leute ankommen und mir dann so eine fertige Ideologie auftischen und sagen, wenn du das machst, dann wird alles gut und du musst das machen, wenn du das nicht machst, bist du halt ein Teil des Problems. Und ich hasse nichts mehr als solche Leute. Das sind pure Ideologen. Das sind halt, ja, okay, dann viel Spaß, werdet glücklich damit, ihr werdet nicht glücklich, ihr werdet hasserfüllte, verbitterte Menschen und ihr werdet immer alle anderen verantwortlich machen für eure Verbitterung und ihr werdet auch nicht weiterkommen damit, weil euer Endziel wird nicht erreicht werden. Und das ist für mich dann der Inbegriff von tatsächlich diesem Kulturkampf zu Ende gedacht quasi. Aber ich finde jetzt halt zum Beispiel auf sowas wie liberale Werte oder Werte des Westens und der Aufklärung zu rekurrieren, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, das finde ich jetzt nicht, empfinde ich nicht unbedingt als Kulturkampf, sondern das ist eigentlich ein Grundsatz, das ist ja keine Ideologie, das ist ja eine, ja, weiß ich auch nicht.
Gut, vielleicht kann man es anders ausdrücken als Kampf der Ideen, der ja durchaus stattfindet. So, also Dominik hat gerade die Folge angesprochen mit Noam Petri über die intellektuelle Selbstzerstörung des Westens. Und da passiert ja gerade ein Kulturkampf an den Universitäten oder ein Kampf der Ideen. Und zwar ein Kampf der Menschen, die den Westen aktiv hassen. Und da sind wir natürlich auf der anderen Seite und kämpfen auf der Seite des Westens, aber eben ideell. Und dadurch, dass wir einfach Free Speech leben. Und das ist ja etwas, es ist was Aktives, aber irgendwie auch was Passives. Es ist so eine spannende Genese. Weißt du, was ich meine?
Ja, so ungefähr. Ja, ich tue mich da trotzdem schwer damit, das als Kulturkampf zu deuten, aber okay vielleicht bin ich da auch nicht objektiv genug, das kann natürlich sein. Es ist natürlich auch immer dann, ja, wenn man halt sagt, ich möchte mich dann mit keiner Seite gemein machen, ganz so klappt das ja auch nicht. Natürlich habe ich, also natürlich gibt es Ideen oder so oder auch Medienformate, die sind mir näher als das andere. Okay, gut, wie gesagt, das klappt sowieso nicht, aber ich weiß halt, wenn es halt zu einer Ideologie erstarrt, dann bin ich raus. So, also dann muss man das halt kritisch betrachten und dann bin ich halt raus und ja, sind auch schon Leute gegangen halt hier, auch in diesem Format, weil ich einfach da nicht zur Verfügung stehe. So, ja.
Jetzt hat auch ein Kollege zu mir nach dem Reel gesagt, er geht nicht mit aus dem Grund, dass der ÖRR ja zumindest im Gegensatz zu Reichelt sein Bestes geben würde. Liebe Grüße, aber das habe ich echt, also wenn das Beste ist, dann also dann müssen wir sofort abschaffen, dann
müssen wir sowieso. Da gibt es gar keine Diskussion drüber. Aber nur noch mal ganz kurz, weil wir eben über die CDU und über Rotfunk gesprochen haben. Es ist ja schon spannend. Also okay, ich verstehe es, Rundfunkräte und der ganze Scheiß, das sind alles stumpfe Schwerter, aber die CDU saß ja seitdem sie den Rotfunk schon als Rotfunk bezeichnen, in all diesen Rundfunkräten und hat sich ja offensichtlich aktiv daran beteiligt bei der Entwicklung des Öffentlich-Rechtlichen, wie er sich entwickelt hat.
Naja.
Also und bis heute, ich meine, die CDU stellt immer noch die meisten Ministerpräsidenten. Sorry, also da kannst du dich viel beschweren, aber wenn du dann halt zumindest nicht auch intern sagst, was Sache ist, dann brauchst du nicht wundern, warum, naja, das Schwert über dich hinübergeht.
Ja, aber ich glaube, das sind dann halt diese typischen Politiker-Double Standards, die wir einfach, wir als Normalbürger nicht verstehen. Diese Leute leben halt in einer anderen Welt. Das ist auf jeden Fall nicht meine Welt, in der diese Leute leben. Dementsprechend kriegt man das hier dialektisch, vielleicht kriegt man das dann irgendwie so hingebogen, dass das irgendwie dann doch alles irgendwie Sinn macht. Und ja, gut, ich glaube, da muss man sich sehr viel zurechtkopen. Aber ja, im Prinzip, ja. Aber es ist ja eh, also ich meine, im Prinzip, das muss man ja auch sagen, so diesen Turn hin zu dieser Republik, die Ampel war dann so die völlige Eskalation davon. Das hat ja eine CDU-Kanzlerin halt gemacht, ne? Also diese klassische, also dass das halt so klassisch ist wie früher halt so, dass halt CDU ist konservativ rechts, so FDP liberal, Mitte, mach mal Koalition mit denen, dann wieder mit denen, dann der sozialliberale Flügel, dann der wirtschaftsliberale Flügel, so und halt SPD als Partei, als Arbeitnehmerpartei oder Gewerkschaftsarbeitnehmerpartei, so eher links von der Mitte, die Grünen so als irgendwie so ein Konglomerat aus allen ideologischen, diffusen Ideologiefragmenten, so Hauptsache irgendwie Umweltschutz und keine Ahnung was. So, und dann halt ganz links die Linkspartei damals und ganz, ganz, ganz weit rechts die NPD. Das war ja damals die stärkste Partei, die stärkste Kraft rechts von der CDU, die war eigentlich bundesweit bedeutungslos. So, das hat sich auch alles verschoben, weil sich die politischen Koordinaten ja auch verschoben haben, dank der märkischen Politik ab 2011, würde ich schon sagen, ab Fukushima, wo sie dann auf einmal grüne Politik umgesetzt hat, mit der FDP damals in der Koalition, das sollte man auch nicht vergessen, aber getrieben halt von vermeintlichen Umfragewerten, die gesagt haben, so nee, oder also auch getrieben auch von der Presse, die damals natürlich nach Fukushima sehr, sehr hysterisch berichtet hat über die kommende Atomkatastrophe, die auf jeden Fall auch in Deutschland, das wird ja auf jeden Fall auch alles und das muss alles abgeschafft werden. Und das war das erste Mal denn so ein märkischer Move, der gar nicht CDU-mäßig war, weil die CDU hat in den 80ern, das war das Jahrzehnt der Anti-Atom-Kämpfe, wo es eine wahnsinnig starke außerparlamentarische Linke gab. Es gab ultra harte Auseinandersetzungen um diese diese Bauplätze in Brockdorf, Wackersdorf und so weiter mit wirklich Massendemonstrationen mit hunderttausenden Leuten. Und da hat die CDU, CSU einfach knallhart an Atomkraft festgehalten. Also, und das war der erste Mal, dass der Move, dass Merkel eigentlich eine grüne Idee umgesetzt hat. Und 2015, ja, da wissen wir ja dann, wie es halt weiterging. Und schlussendlich kam dann am Ende nachher die Ampel dabei raus. So, und die CDU ist natürlich jetzt, wäre schön, wenn sie jetzt so wieder ihr klassisches konservatives Profil suchen würde. Sie sind da auch ein bisschen auf dem Weg dahin. Aber es ist halt immer noch, du kannst halt diesen Switch, der halt so in den letzten 10 Jahren hingelegt wurde, das kannst du nicht einfach so rückgängig machen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum denn CDU-Mitglieder sich auch so schizophren nehmen, wenn die jetzt sagen, ja, der Rundfunk berichtet so einseitig und Anfang des Jahres haben alle auf unser Merz rumgehackt. So, ja, aber ihr sitzt doch selber in den Rundfunkbeiräten. Ist eure Stimme da so gering, weil da sonst nur Arme, sitzen da sonst nur böse Grüne und böse Linke, die euch alle unterbuttern? Oder wie? Ich weiß nicht. Ich muss mir das ja jemand mal erklären. Ladet doch mal jemanden ein von der CDU, der euch genau das erklärt. Das würde mich nämlich auch mal interessieren.
Ja. Also was mir ja bei der CDU immer wieder auffällt, ist, ich glaube, ich habe selten eine Partei mit so wenig Idealen gesehen. Also bei jedem einzigen Thema siehst du, wow, wie sehr will man sich an den Zeitgeist anbiedern. Genau, Thema Atomkraft, ist absolut wild. Jahrelang bist du die Partei, die Kernkraft, also wir können wieder über Franz Josef Strauß zum Beispiel sprechen, die Kernkraft hochgehalten bis zum sonst was und gesagt hat, das ist eine Technologie, die wir noch so lange weiterführen können und sie wird sich nicht nur tragen, sondern es werden noch Technologien sich darin entwickeln, die uns unendlich Energie geben können, langfristig. Und Der Zeitgeist dreht sich und heute sagen CDUler, naja, ist jetzt halt so, jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Ne? Also du hast keine Ahnung, was die CDU eigentlich will, weil sie einfach, gibt ja immer das Ding, das hat Noam jetzt auch so schön zu uns gesagt, ja, nimm das, was die SPD und die Grünen sagen und 10 Jahre später will das die CDU plötzlich. So, das ist halt keine Politik, die in irgendeiner Weise konsistent ist. Und dann landest du eben am Ende ja bei dieser, wie Ulf Poschardt so schön sagt, geisteskranken Energiewende. Und ja, jeder wundert sich, warum wir da stehen, wo wir stehen. Aber auch deswegen, weil, also, welche Ideale vertritt die CDU?
Naja, ich meine jetzt auch. Jetzt nur kurz angeschoben, jetzt übrigens auch beim Thema Israel mit der Geschichte von Merz jetzt. Also eigentlich, also Israel war ja eigentlich so ein Ding, auf das konnte man bei der CDU mehr oder minder ja zumindest setzen. Und dass der das jetzt einreißt, auch wenn seine Aussage kompletter Schwachsinn ist, weil Israel sowieso keine Waffen bekommen hat, die irgendwie relevant gewesen wären für den Gazastreifen.
Ja, aber das finde ich das krasseste Beispiel wirklich, wie man halt einfach nur eine Stimmung, die halt gepusht wird von Medien und von irgendwelchen Irren auf der Straße, wie man da halt tatsächlich, und natürlich, ich glaube, dass auch der Koalitionspartner da einiges dazu beigetragen hat, aber wie doll man sich da treiben lassen kann und seine eigenen Ideale aufgibt. Das war, genau, Atomkraft 2011 nach Fukushima, wo halt in Deutschland auf einmal wieder eine ganz große Anti-AKW-Bewegung aufploppte und das auf einmal so eine Art Revival, die 80er Jahre so ein Revival erfahren haben, in puncto Ablehnung der Kernkraft, obwohl das eigentlich in den 90ern jetzt bis auf diese Castor-Proteste eigentlich kein so großes Thema mehr war. Ich war auch mal beim Castor. Ich bin 2006 auch mal Protest gegen den Castor-Transport gefahren im Wendland. Da war man wirklich als Linksradikaler so Fisch im Wasser, weil wirklich die Bevölkerung war total auf unserer Seite. Die fanden das auch gut. Militante Aktionen fanden die auch gut und so. Das war genau das, was wir autonom immer wollten. Volksrevolution und so. Mit den mit den wendländischen Bauern zusammen gegen Staat und Kapital. Naja, zumindest gegen die Bullen, die den Kastortransport beschützen. Ja, naja, gut, war ich noch jung und links. Naja, aber auf jeden Fall, das war so, okay, Fukushima auf einmal, ja, jetzt, wir steigen aus der Kernkraft aus. 2022, als das dann, oder 23, als das dann wirklich passierte, wo die CDU mal nicht, ausnahmsweise mal nicht Regierungspartei war, ja, dann auf einmal, wie können die nur, das geht doch gar nicht, Herr Söder hat sich da sehr echauffiert. Ja, zu Recht. Bruder Markus, aber du hast halt vor, denk mal ein paar Jahre zurück. Ja, da waren ja nicht die Grünen, die den Atomausstieg beschlossen haben. Das war deine Schwesterpartei. So, ja, gut, billig. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber ich glaube, das ganze Thema Atomkraft ist einfach vom Tisch. Dann 2015, ne, durch diese Aufnahme, weil man halt diese hässlichen Bilder an der Grenze vermeiden wollte und sich so als Saubermann Europas darstellen wollte, wieder gut gewonnen Deutschland. Ja, das war auch Frau Merkel, die sich da halt von einer gesellschaftlichen Stimmung hat leiten lassen. Sie hat natürlich auch ökonomische Gründe gehabt, warum es halt diese Aufnahmen, also diese Grenzöffnung war es ja nicht, warum es keine Grenzschließung gab. Ja, 10 Jahre später, als sich der Wind halt wirklich, also der Wind hat sich ja eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr drastisch gedreht. Migration ist das Thema, wo man nicht mehr drum herum kommt. Und natürlich die AfD, darüber muss man auch noch sprechen, die AfD ist ja einfach, all das ganze Gelaber über die AfD, von wegen, wir werden sie halbieren und Quatsch, es ist, all das hat ja genau das Gegenteil bewirkt. Die AfD ist so stark wie noch nie zuvor, weil es halt einfach, ja gut, man macht es ihr natürlich auch sehr einfach irgendwie. Gerade die Ampelregierung hat einfach gegen den Willen von breiten Teilen der Bevölkerung Politik gemacht. Dann ist es halt einfach, sich für so eine populistische Partei hinzustellen. Genau das Gegenteil ist immer richtig, was ja auch eine Art Kulturkampf, so funktioniert es ja. Das funktioniert ja genauso. Und es ist halt auch langweilig. Kein eigenes Profil. Hauptsache, das, entweder das, was die Masse will, oder das, was die Politik halt, was die herrschende Politik halt macht. Immer das Gegenteil von dem. Das ist doch langweilig. Und bei der CDU ist jetzt wieder genau bei Israel echt so. Das wurde ja sehr zu Recht kritisiert von Merz und von anderen, wie halt die Ampelkoalition und Frau Baerbock halt da umgegangen ist mit der Hamas und mit Israel und diese ständigen Belehrung und so weiter. Und dann machen sie es halt weiter und es wird einfach noch schlimmer. Das finde ich halt das Krasseste daran. Das ist so ein krasser Verrat von Merz und Wadefuhl. Also bei dem Wadefuhl, okay, da war ich dann, als man dann schnell rausfand, dass der Typ halt in einer sogenannten deutsch-palästinensischen Gesellschaft ist, glaube ich, war es irgendwie so, ne?
Irgendein Verein, er saß im Beirat. Ja.
Genau. Ja, okay, da weiß ich halt schon, was ich da zu erwarten habe.
Ja, ich hab eben nochmal extra nachgeguckt, weil ich wollte das nochmal genauer nachgucken. Er saß da im Beirat. Die haben sich wohl angeblich auch von der Hamas distanziert, aber sagen natürlich, also sind riesige Fans von der BDS und sowas natürlich. Und ja, dann weißt du, wo es bei rumkommt. Ich habe tatsächlich auch die große Hoffnung gemacht, der Außenpolitikkanzler Merz, der wird das schon machen. Es hat ja auch, keine Ahnung, wenn man sich da jetzt anschaut, den Besuch bei Trump. Viele haben jetzt gesagt, okay, er musste sich da jetzt benehmen kurz, Trump, nach dem, was da mit Zelensky passiert ist. Aber ehrlicherweise hatte ich da auch den Eindruck, dass Trump eigentlich Merz geschätzt hat in gewisser Weise. Also zumindest schien es so, als würde er ihn respektieren, was ja bei Scholz zum Beispiel nicht der Fall war. Aber ja, Israel, müssen wir nicht drüber reden. Es wundert mich auch nicht, keine Ahnung. Es kam ja auch schon vor, bevor er Kanzler wurde, kamen ja auch schon so komische außenpolitische Aussagen, dass er sich ganz dringend nochmal über die schlimme Politik Milleys äußern musste und sowas, wo du ja auch den Opportunismus eigentlich schon denken konntest. Aber bei Merz hat es mich wirklich überrascht, sage ich dir, wie es ist. Hätte ich nicht gedacht, dass der so ein Wendehals auch außenpolitisch ist, weil als Freund Israels hätte ich ihn immer bezeichnet.
Ich glaube, der sitzt ja auch nach wie vor als Freund Israels, denn unter Freunden darf man ja auch Belehrungen und Ratschläge geben, ne? Kommt dann immer dazu. Ich glaube, Merz ist kein Wendehals, sondern ein Umfaller. Ich glaube, der kommt mit Druck nicht klar. So. Und da war Merkel auf jeden Fall stoisch und in dem Sinne stabiler, weil an der ist das immer ziemlich abgeprallt. Auch, da muss ich auch sagen, Respekt, also was heißt Respekt, das sollte gar nicht der Fall sein, aber ich glaube, es gab keine Politikerin in Deutschland, die so heftig angefeindet und beleidigt wurde wie Angela Merkel. Die hat keine einzige Anzeige gestellt, im Gegensatz zu Mimosen wie Habeck, Baerbock oder Strack-Zimmermann oder Merz ja auch. Also genau, ja, immerhin, da war Merkel auf jeden Fall aus Granit. Aber der Merz ist einfach ein Umfaller, so. Ich weiß nicht, ob der jetzt Kind nicht doll genug in den Arm genommen wurde. Ich weiß es nicht.
Aber Ich meine, das haben wir ja von Anfang an schon gesehen. Es hat ja angefangen, also erstmal dieser Koalitionsvertrag, der trotz dieses komplett miserablen Ergebnisses der SPD komplett für die ausgebaut. Es hat auch andere Gründe, aber wahrscheinlich auch Merz. Dann haben wir die Schuldengeschichte, was sofort gefallen ist im Wahlkampf noch was anderes. Ich weiß, ich glaube, damals haben wir auch eine Aufnahme darüber gemacht sogar, ne? Mhm. Und dann gab es auf einmal diese Schuldenexplosion und jetzt diese Israel-Geschichte. Er war im Urlaub und ich frage mich auch so, und ich habe eben nochmal zwei Podcasts gehört dazu, wie das so, bei Ronsheimer und auch bei Robin Alexander kriegt man ja mal ganz gute Insights, wie das so, wie es hinter den Kulissen ablief. Aber auch die haben das einfach, glaube ich, nicht so richtig, also richtig kapiert hat es keiner, was da jetzt passiert ist. Der Mann sitzt im Urlaub und entscheidet sich dann ohne Absprache mit irgendwem in der Partei dahin zu gehen und diese PM da rauszukloppen und sich im Fernsehen zu äußern.
Ich glaube,
I don't know.
Ja. Also es wurde ja, glaube ich, auch so kommuniziert aus dem Kanzleramt, dass man, also jetzt auch mit der Anerkennung des Staates Palästina, bla bla bla, und jetzt mit den Waffenlieferungen aber insbesondere, die jetzt eingestellt werden, dass man da jetzt darauf reagiert, auf die innenpolitischen Verhältnisse hier. Ja. Und wenn man das nicht macht, guck mal, und das ist genau das Appeasement, was dazu geführt hat, dass Frankreich den palästinensischen Staat jetzt anerkennt. Und wir alle wissen, was mit Appeasement passiert. Die werden den Teufel tun und den kleinen Finger hinnehmen und es bleibt dabei, sondern also mehr Kapitulation des Westens kann man sich ja nicht vorstellen. Also irgendwie hat man das Gefühl, es fällt gerade ein Dominostein nach dem anderen und was steht dann am Ende dessen?
Ja, also jetzt sind wir doch so ein bisschen in der kritischen Bilanz. Also es gibt schon Dinge. Ja, aber gut, der Weg ist ja nicht weit vom Kulturkampf hin zu der Auseinandersetzung mit der Tagespolitik. Ich bin ja trotzdem, also ich muss schon sagen, noch tiefer sinken als die Ampelkoalition konnte man ja halt eh nicht. Und ja. Ich bin auch, es ist schon sehr schön, dass die Grünen nicht mehr in der Regierung sitzen. Das muss ich sagen. Ich habe auch seitdem auch nur noch wenig hasserfüllte Stories über die Grünen gemacht, weil ich mir im Nachhinein auch dachte, ja, komm, ey, manchmal. Man muss auch nicht jeden Scheiß irgendwie kommentieren, den halt irgendwelche Verrückten wie Lisa Paus wieder irgendwie von sich gegeben haben. Aber es ist schon so wirklich, dass ich im Nachhinein denke, okay, wir haben halt letztes Jahr noch, ich meine, da saßen halt Leute in der regierenden Partei, in der Koalition, haben sehr krasse Posten gehabt so und haben halt gesagt, Transfrauen sind Frauen. Ich meine, das ist halt, weißt du, ey, wenn das dann irgendwelche 18-jährigen Spinner an der Uni sagen, so, okay, wobei die werden ja später halt so Leute wie Lisa Paus. Aber das fand ich meine, das sind halt erwachsene Menschen, so, die halt auch, die mit sehr viel Geld hantieren halt auch. Und ja, naja, gut. Das ist zum Beispiel so, das ist schon angenehm, dass man solche Statements jetzt nicht mehr hört. So, das ist zum Beispiel,
ja.
Das ist halt auch so, das ist halt so ein bisschen so eine Rückkehr zur Normalität, so, dann wird halt diese Regenbogenfahne nicht mehr auf den Bundestag gehisst, wie Frau Klöckner das halt so angekündigt hat, oder Karin Prien, die Familienministerin, die ja sagt, so Gender-Sternchen, nee, ist halt nicht mehr so. Von dem Wolfgang Weimer hört mich jetzt gar nichts mehr, von dem neuen Kulturstaatsminister. Ich habe nur gesehen, er ist ein Ankündigungsminister. Ankündigungslord.
Der Ankündigungslord, ja.
Er ist wohl der Ankündigungsminister. So viel ist da jetzt auch noch nicht passiert, aber es ist schon ein himmelweiter Unterschied zu Claudia Roth. Also ja. Selbst wenn der nur mit einem kleinen Finger rührt, ist das besser als alles, was Claudia Roth in ihrer Amtszeit halt gemacht hat. Deswegen bin ich da schon entspannter. Ich finde auch die Politik von Dobrindt auch geht in eine richtige Richtung. So, es ist nicht alles schlecht, aber Merz ist halt ein Problem. Merz und Wadefuhr sind halt wirklich ein Problem. Ja, also über Wirtschaftsthemen müssen wir da jetzt nicht so sprechen, finde ich, aber wenn ich mir das wirklich angucke, diese Wendehalspolitik von Herrn Merz, diese Umfaller-Mentalität von Herrn Merz, und dann auch dieses Statement, ja, wir machen das auch um die Situation, ich kriege den das O-Ton genau. Nicht mehr zusammen, worauf du gerade angespielt hast, so, ja, im Prinzip eigentlich, wir kommen dem übelnden Hassmob auf der Straße entgegen, das ist ja auch ein Statement, du kannst dich halt so scheiße benehmen, wie du willst, und am Ende kriegst du das, was du willst. Obwohl es hat ja nur symbolischen Charakter. Wie gesagt, Israel kann drauf kacken, ob die jetzt, was kriegen die aus Deutschland, was wichtig ist für die Rüstungsproduktion, irgendwelche Teile für den Merkava, so mehr nicht, bestellen sie in den USA, kriegen sie da auch. Das deutsche Rüstungsunternehmen, das genau diese Teile produziert, hat ja auch gesagt, ja, jetzt vielleicht lagern wir jetzt auch aus in die USA. Well done, Herr Merz, super. Also das ist wirklich in der Tat, das ist sehr bescheuert. Um das nett auszudrücken.
Ja, wobei man halt auch nochmal zu diesem Druck kurz sagen muss, weil es der pöbelnde Hassmob ist, der ist es initial, aber mittlerweile sind es ja, glaube ich, 2/3 der Bevölkerung, die Waffenlieferungen nach Israel ablehnen. Was jetzt nicht viel besser ist, dass sich unbedingt Merz dann sowieso bald irgendwie das Pendel umschlägt, da hinwendet. Aber man muss einfach sagen, dass diese Pro-Pali-Sachen haben immensen Erfolg und auch diese mediale Berichterstattung, die zum Teil ja auch direkt aus Hamas-Händen und so kommt, die hat auch massiven Erfolg. Also und Netanyahus Kommunikation und Reaktion darauf sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt strategisch klug, muss man glaube ich dazu sagen. Aber um nochmal zu diesen anderen Kulturkampfthemen zurückzukommen, das hatte ich mich nämlich gefragt, als du dann meintest, ja, wir sprechen über 100 Tage März. Ich so, okay, was hat man mitbekommen? Was weiß man direkt? Du meinst eben schon Wirtschaftsthemen und so müssen wir jetzt nicht so besprechen. Benny und ich haben jetzt auch nicht so einen Plan, aber da kam ja auch, also man hat ja auch einfach nicht so viel mitbekommen. Gerade nochmal Podcasts und so gehört und da kamen dann halt so ein paar Stichworte von bla, ja, es gab irgendwelche, das ist ein Bauturbo oder sowas und ein paar Wirtschaftsmaßnahmen hier und da. Aber das ist ja nicht das, was bei den meisten Leuten ankommt, sondern was bei den meisten Leuten ankommt, ist halt irgendeine Gaga-Debatte über eine Flagge auf dem Bundestag und eine Gaga-Debatte über irgendeine Richterin. Ein Thema, das die Bevölkerung vorher noch nie gejuckt hat. Also noch nie hat die Bevölkerung so viel diskutiert über irgendeine fucking Richterin. Und ich weiß halt nicht, auch wenn du eben gesagt hast, jo, das sind nicht mehr Lisa Paus oder Nancy Faeser, die da irgendwie sagen, Transfrauen sind Frauen oder solche Geschichten. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie förderlich diese Debatten sind, die da auch von der Union hochbeschworen werden. Also du denkst dir ja als normaler Mensch einfach, Junge, mach doch einfach, dass ich meine Miete wieder zahlen kann. Mach vernünftige Wirtschaftssituationen und diskutiere nicht über irgendeinen Scheiß.
Ja, das ist richtig. Und ich muss auch sagen, ich bin auch bei diesem Thema Wokeness. Also ich werde auch noch eine Folge zu Wokeness machen mit dem Adrian Müller, weil er gerade ein Buch noch dazu geschrieben hat und das werden wir nochmal besprechen. Aber ich bin dann eigentlich auch durch, weil es mich auch nur noch nervt. Es ist einfach nur noch nervig. Aber und es ist ja auch eh auf dem absteigenden Ast, aber es ist genau das, wie du sagst. Es ist genau das, kommt halt tatsächlich an. Genau. Also Kulturkampf irgendwie mit dieser diese Richterin, diese Frau, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt, Frauke Brosius-Gersdorf. Ey, keine Sau kennt die irgendwie. Ja, gut. Ich finde das wichtig, darüber zu diskutieren. Das ist auch alles in Ordnung. Also es muss auch gemacht werden. Genau, wie halt irgendwie, ob jetzt Politik Zirkuszelt ist oder nicht, mit den Flaggen oder nicht. Ich finde das Rumgeheule auch schön von irgendwelchen Linkspartei-Heinis, die dann sagen, oh, meine schöne Flagge. Ja, ihr habt es ja auch jahrzehntelang irgendwie auch ohne Flagge im Bundestag geschafft, so.
Ja.
Nein, aber natürlich gerade bei diesem Klientel ist es natürlich auch mal ganz wichtig, Symbolpolitik, die man auf TikTok dann aufbereiten kann, wo halt Flaggen oder irgendwelche Buttons oder Pins oder irgendwelche Palitücher ersetzen dann politische Inhalte, weil kannst du ja in 50 Sekunden TikTok-Clip eh nicht rüberbringen. Genau, deswegen Flagge, Anstecker oder irgendwelche freche Bastenmütze und ein Palituch dazu. Hey, cool. Aber so macht man ja keine Politik. Politik ist halt auch langweilig. Und Politik soll aber eigentlich das Leben der Menschen halt eigentlich verbessern. So.
Ja.
Und da kriege ich tatsächlich nicht viel mit, weil das halt nicht die medial ausgetragenen Debatten sind, sondern nur wieder Regenbogenfahne, Zirkuszelt, Kulturkampf am Verfassungsgericht. So. Das kriegt man halt mit. Und, und Dobrindt hat 81 afghanische Straftäter abschieben lassen. Das kriegst du dann mit. Und alles andere, was jetzt so abgeht, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was sagt die Wirtschaftsministerin? Keine Ahnung, Frau Reiche? Über die lese ich gar nichts. Vielleicht lese ich auch nur die falschen Magazine oder so, ich weiß es nicht.
Katharina heißt sie, ne? Katharina oder Franziska? Ich glaube Katharina.
Katharina.
Reiche. Ich glaube, so das, was ich mitbekomme, klang eigentlich alles immer gar nicht so verkehrt. So, ich glaube, so diverse Unternehmenssteuern, die gesenkt werden oder gesenkt werden sollen. Ich glaube, die hat schon Ideen, ob es jetzt mit der SPD dann alles möglich ist. I doubt it. Aber was man zum Beispiel jetzt auch mit dieser Richterwahl da auch erkennt, die CDU ist ja, also erstens war das natürlich voll der Coup von der FAZ, von Apollo News, auch von News zum Beispiel, da jetzt so eine riesen Story draus zu machen, aber in der Regel diskutiert man ja, also habt ihr schon mal von einer Richterwahl vom Bundesverfassungsgericht so viel mitbekommen? Nein, in der Regel ist das gar nicht so politisiert. Und ich weiß nicht, sicherlich sind da schon ganz problematische Gestalten aus unserer Sicht schon im Vorhinein mal da reingekommen, die wir nicht toll fanden. Darüber wurde aber einfach wenig geredet, weil das demokratisch entschieden wurde irgendwie und es am Ende ja, naja, nach der juristischen Integrität der Leute ging. Aber also, dass sich da dann auch die CDU so drauf versteift hat. Natürlich kannst du als CDU sagen, okay, die Frau vertritt halt aus unserer konservativen Sicht jetzt, was jetzt die Schwangerschaftsabbrüche oder sowas angeht, eine Meinung, die wir so nicht teilen können. Das kannst du machen. Aber dass du dich dann auch so, ich sag's einfach, wie es ist, wie so ein Kack verhältst, sondern als Jens Spahn am Morgen der Wahl noch sagst, ja, aber hier guck mal, da hat jetzt irgendwie dieser Plagiatsjäger angeblich noch ein paar Sachen gefunden und dich dann darauf versteifst und nicht an dem Inhaltlichen. Also, dann willst du dich auch wirklich in diesem Klein-Klein verkämpfen. Das war wirklich, da hat man sich echt nochmal lächerlicher gemacht, als man wollte. Hab ich die
Also vor allem, du hast kurz gelaggt, aber jetzt ist jetzt wieder.
Sorry.
Vor allem, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also mein Institutionenvertrauen ist in den vergangenen Jahren krass zurückgegangen. Aber das Bundesverfassungsgericht war eigentlich immer noch so eine, also wie es kennen die anderen Richter jetzt auch nicht, die da reingewählt wurden, aber das war immer noch so eine Instanz, in die ich vertraut habe, ehrlich gesagt. Wo man jetzt irgendwo so in den letzten Jahren zu dem Schluss gekommen ist, okay, Verfassungsschutz, das ist kompletter Müll, der muss auch direkt abgeschafft werden, irgendwelche Ämter und sonst was auch. Aber das Bundesverfassungsgericht, das war irgendwie noch immer so eine Instanz, wo ich dachte, okay, das ist legit.
Ja, es ist natürlich auch so eine Strategie, das erlebt man ja auch in anderen Ländern, zum Beispiel diese Justizreform von Bibi Netanyahu, die vor ein paar Jahren angestoßen wurde. Das war ja auch der Versuch halt, dass der obersten Gerichtshof in Israel, dass da halt eine gewisse Ausgewogenheit halt stattfindet, weil das ist die letzte Bastion der Linken in Israel. Politisch hat die Linke in Israel vollkommen abgewirtschaftet seit den 90er Jahren, seit 1995 im Prinzip so. Und die einzige Macht, die halt die Linken noch haben in Israel, ist halt, da sie bei Wahlen keinen Stich mehr machen oder dann so wirklich abstruseste Koalitionen eingehen müssen, wie diese Anti-Netanyahu-Koalition, wo 7 Parteien wie drin waren, Hauptsache gegen Bibi, und das war die einzige Möglichkeit, irgendwie eine Mehrheit zu erlangen. Ja, dementsprechend sind die halt, und das ist in Deutschland ja auch zum Teil so, gehen sie halt in die Institutionen, die nicht demokratisch legitimiert sind im Sinne von demokratischen Wahlen, an denen die Bevölkerung teilnimmt. Und das sind dann halt eben Verfassungsgericht, Justiz und so weiter. Und das gibt es hier natürlich auch. Und natürlich ist das halt auch, also das ist jetzt nicht verwunderlich, dass halt solche Leute dann halt mit so einer eindeutig politischen Schlagseite halt auch zum Verfassungsgericht halt gehen oder dass die SPD da ihre Leute reinschickt, so, weil die, wie gesagt, die sind ja nicht demokratisch gewählt. Das ist genauso wie bei irgendwelchen EU-Ausschüssen und so weiter. EU ist ja sowieso eigentlich die Strafbank für Hinterbänkler, die dann da bis zur Rente dann halt dann noch ein paar Jahre absitzen. Ja, da ist es halt ähnlich und dementsprechend kommen dann auch solche Gerichtsurteile zustande, wie vor einiger Zeit dieser Fall mit diesem Richter in Berlin, der hat diesen dubiosen Fall mit diesen drei Somalis halt da gesagt hat, nee, die dürfen nicht zurückgewiesen werden, weil und das und das. Und das wurde ja auch aufbereitet und da hat man natürlich gemerkt, dieser Richter hat natürlich auch eine politische Schlagseite. Ich glaube, ich war der sogar bei den Grünen oder stand den Grünen auf jeden Fall nahe. Jedenfalls war seltsamerweise sein Ex-Account gelöscht, nachdem das publik wurde. Und das ist jetzt natürlich nicht verwunderlich. So, wobei man natürlich sagen muss, ja, also come on, in Bayern, so ein Bundesland, das halt eher konservativ ist, wo die CSU ja seit Jahrzehnten halt regiert, so, da hast du halt auch in den Institutionen natürlich vor eher konservative Leute sitzen. Eher Leute, die eine konservative Politik halt machen. Also, das gibt es ja auch nicht. Also, das gibt ja nicht eine komplett neutrale Person. So, gerade du kannst ja auch als Bundesverfassungsrichter, auch als Staatsanwalt, darfst du ja eine politische Meinung haben und die wird auch immer, das wird auch immer irgendwo in gewisser Weise mit irgendwo einfließen in Rechtsprechung, Urteil. Es darf halt nur nicht ausarten. So. Aber dafür gibt's ja sowas wie das Grundgesetz beispielsweise. Das ist natürlich auch wieder in diesem ganzen Kulturkampf, das ist natürlich auch so ein rechtes Rumgekreische. Mir ging diese Debatte um diese, Brosius Gersdorf, ging mir auch wahnsinnig auf die Nerven, weil das so derart von allen Seiten so hysterisch geführt wurde. Von der AfD, von Storch, bis hin zu den öffentlich-rechtlichen oder linken Verteidigern von der Brosius Gersdorf. Ey, das ging mir wahnsinnig auf die Nerven, weil es halt keine, also ich hatte das Gefühl, kann man nicht sachlich diskutieren? Kann man nicht sachlich über die politischen oder gesellschaftlichen Ansichten von dieser Frau debattieren, so? Nein, es muss halt rumgekreischt werden und dann sich schlussendlich aber rausreden, wie der Spahn es gemacht hat mit, ja, da haben wir noch gefunden, da hat sie wohl irgendwo abgeschrieben, so. Das ist jetzt der Grund oder was? Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass ihr halt als Regierungspartei, als Kanzlerpartei halt nicht einverstanden seid mit den Positionen von der Frau zu Themen wie Abtreibung, was halt eigentlich ein Klassik konservativ ist halt. Okay, das ist ja okay, das zu sagen, aber dann mach's halt sachlich.
Ja.
Schrei halt nicht rum, heul nicht rum. Und, oder versteck dich nicht hinter irgendwelchen Ausflüchten, wo jeder weiß, das ist eine Ausflucht. So. Oh, das ist halt wahnsinnig anstrengend, ja.
Vor allem, weil dieser Plagiatsjäger sich danach dann noch gemeldet hat und meinte, dass er das nie so gesagt hat oder irgendwie. Er ist dann zurückgerudert, nachdem Spahn sich noch auf ihn bezogen hatte. Das hat es noch lächerlicher gemacht. Aber das sind auch so, Benni, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber zum Beispiel solche Themen, also das hat auch bei uns im Podcast eigentlich, also früher haben wir, glaube ich, sowas nochmal eher gemacht, aber das hat einfach keinen Platz mehr. Das ist halt auch, da wird zwar die ganze Zeit rumgeschrien und eigentlich ist ja unser Take genau, okay, man muss mal wieder miteinander reden, aber das ist halt so ein bescheuertes Thema, das da aufgemacht wurde. Also das eigentlich interessiert es doch wirklich niemanden. Das ist halt genau dieser Kulturkampf. Da haben wir nochmal diesen Schluss zum Anfang.
Ja, und das ist ja das Ding, also dieses Thema hilft ja am Ende absolut niemandem, der irgendwie das Ziel hat, dass das Land wieder in eine richtige Richtung geht. So wirtschaftspolitisch, gesellschaftlich, wie auch immer. Also es hilft bei keiner politischen Entscheidung, auf solche Debatten so derbe drauf zu springen. Also am Ende polarisiert das diesen ganzen Scheiß, den wir gerade sehen, sowieso einfach noch mehr. Und wir sehen einfach, also es wird wochenlang oder eine Woche lang nur über dieses Thema geredet. Wir hatten ja gar kein Sommerloch oder so, sondern stattdessen beschäftigen wir uns mit so Kleinigkeiten, aber mit so Nebensächlichkeiten, die zumindest in der Art und Weise, wie sie geführt werden, absolut lächerlich sind. Und dann wundert man sich, muss man sich nicht wundern, warum die Leute denken, ja, die Politiker beschäftigen sich ja gar nicht mit den Themen, die für uns relevant sind. Also.
Ja, die müssen das der Bevölkerung einfach nur besser erklären.
So, daran liegt's.
Ja, daran liegt's nämlich. Wir sind nämlich alle zu doof. Eigentlich, die müssen es uns halt nur mal so erklären, dass wir das auch verstehen.
Genau. Die Energiewende läuft super. Wir haben eine brummende Wirtschaft und Corona gab es keine Fehler. So.
Ja, du hast so gut die Ampelpolitik auf den Punkt gebracht. Danke nochmal für diese Zusammenfassung von 300 Jahren Ampelkoalition. Ja, ich bin mal gespannt tatsächlich, wie dieser Kulturkampf sich eigentlich weiterentwickeln wird, weil ich sehe es momentan so und ich glaube, da würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, die Linke verliert diesen Kulturkampf. Sie haben den begonnen, aber sie verlieren ihn gerade, weil es halt einfach nicht mehr funktioniert und weil es halt dadurch, dass halt neue Medien in den letzten 10 Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen und sich etablieren konnten als Gegenöffentlichkeit, die dann wiederum ihre eigene Agenda halt fahren, ne? Das hatten wir ja vorhin, hat die Linke, die politische Linke oder die kulturkämpferische Linke enorm viel eingebüßt an Außenwirkung.
Ja.
Weil es interessiert auch niemand mehr, wenn du jetzt jemanden als Nazi oder Rechtsextrem beschimpfst, es juckt halt keine Sau mehr, es ist egal. So. Und dieser ganze Woke-Kram ist halt auch so, es ist halt viel zu drüber, sie sind viel zu weit damit gegangen. Die Mehrheit der Bevölkerung interessiert sich überhaupt nicht dafür und dementsprechend, da sehe ich jetzt das wird wieder irgendwann so eine lächerliche Randnotiz der Geschichte sein. Das war ein paar Jahre mal so ein Ding, der Kulturkampf wurde in dem Sinne verloren, ja, aber spannend ist ja, was danach kommt halt, ne? Weil jetzt, das muss man ja auch sagen, jetzt die letzte Umfrage, die ich heute noch gelesen habe, AfD vor Union, vor den Unionsparteien. Und das gab es noch nie. Dass die AfD die stärkste Kraft war in Umfragen, gab es noch nie. Das heißt, ja, mal gucken, was das dann wird. Ne? Nächstes Jahr sind Wahlen in Sachsen-Anhalt. Wenn das ein sehr kleiner Landtag wird, wird das für die AfD reichen. Dann müssen sie nicht mal die absolute Mehrheit haben. Es wird für die AfD reichen, wenn sie die Mehrheit mit den Sitzen haben. Dann kann es halt sein, dass sie alleine regieren werden. So, und dann bin ich mal gespannt tatsächlich, wie es dann halt aussieht. So. Und deswegen, allein deshalb sollte man sich von Kulturkampf fernhalten.
Ja.
Weil es nämlich immer auch, beziehungsweise man sollte auch nicht für irgendwie für repressive Maßnahmen sein, weil sich das immer auch gegen einen selbst richten kann. Das haben die Linken überhaupt nicht verstanden in den letzten Jahren, dass wenn der Wind sich dreht, und das sieht ja momentan sehr, sehr danach aus, dann kann dasselbe halt gegen sie verwendet werden. So. Und ich glaube, das ist halt nicht schön. Ich bin mal gespannt, wenn die AfD dann vielleicht wirklich nächstes Jahr die alleinige Regierung in Sachsen-Anhalt stellt. Ja, dann werden halt Rundfunkstaatsverträge gekündigt. Da wird halt richtig ausgemistet, so mit so NGO-Finanzierung. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele dann eigentlich immer noch im Widerstand sein werden. Oder wie viele sich dann damit arrangieren werden und sagen, jetzt müssen wir das neu bewerten. Und ich glaube, ganz so viele heldenhafte Antifaschisten, wie es die letzten 3,5 Jahre waren, mit ihrer Regierung an ihrer Seite, wird es nicht mehr geben. Das sehen wir ja jetzt schon. Anfang des Jahres noch riesengroße hysterische Demonstrationen gegen Merz, ne? Und der Merz, der Wegbereiter, Steigbügelhalter des Faschismus und so weiter und ganz mutige Menschen, Luisa Neubauer, die Sophie Scholl 2.0 hält, kämpferische Reden gegen den, gegen irgendwas halt, gegen diesen Faschismus da anscheinend. So, jetzt, wo es wirklich wieder eine gewalttätige junge Neonazi-Szene gibt, die vom Netz auf die Straße gegangen ist. Ich denke, das war ja auch wahrscheinlich Thema in der Folge mit den Grünen, weil im Osten ist ja so, es gibt halt viele Demos aus ganz eindeutigen Kreisen gegen diese CSD-Demos. Also gerade jetzt Wochenende wieder in Bautzen. So, ja. Das sind Kids, das ist jetzt noch nicht vergleichbar mit den 90er Jahren, aber das sind schon Kids oder junge Männer ja meistens, die halt schon auch vor Gewalt halt nicht zurückschrecken. Und ich habe das jetzt nicht gesehen, nachdem rauskam, dass halt irgendwie 15-jährige Jungnazis halt irgendwie so ein nicht mal linkes Kulturzentrum irgendwo in Brandenburg abgefackelt haben, bis auf die Grundmauern abgefackelt haben oder in Bad Freienwalde, wo vor kurzem wahrscheinlich Mitglieder des Dritten Wegs halt irgendwie auch so eine Bundfriedlich-Vielfalt-Veranstaltung gewalttätig angegriffen haben und auf offener Straße Leute verprügelt haben, so Kampfsport-Nazis halt. Ich habe da jetzt nicht die großen Proteste gesehen wie Anfang des Jahres. Das findet ja jetzt schon nicht mehr statt. Weiß ich nicht, vielleicht weil die Regierung nicht mehr hinter den steht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das könnte noch richtig hässlich werden die nächsten Jahre.
Das stimmt. Also was ich jedenfalls, um da auch die Medienlandschaft mit reinzunehmen, was ich da erkenne, ist auch so ein gewisser, eigentlich ist das schon wieder strukturkonservativ oder grundkonservativ, was man da so in den größten Teilen der Leitmedien sieht, nämlich dieses, das, was gerade en vogue ist oder das, was gerade gesagt wird, das unterstützen wir oder zumindest wiederholen wir genau die Thesen, die aktuell politisch wiedergegeben werden in der Mehrheit des Bundestags, wie auch immer. Weil jetzt, du hast gesehen, der Wind hat sich gedreht bei Themen wie Migration und plötzlich reden selbst Spiegeljournalisten darüber, dass teilweise Abschiebungen oder Grenzkontrollen irgendwie auch halbwegs legitim sind. Und jahrelang wurde es als, ach, ist das ganz, ganz schlimm und sowas. Und ja, ich glaube tatsächlich weitgehend, wenn dieser Zeitgeist sich dreht, was er aktuell tut, dann würde ein großer Teil davon auch da mitgehen. Ich glaube nicht bis ins Extreme rein, aber sonst glaube ich das schon. Und ja, du hast absolut recht. Also das, was wir auf der Straße sehen. Das Ding ist halt, rechts ist, gerade in Ostdeutschland ist rechts einfach richtig cool wieder, ne? Ja. Und das siehst du halt an der Jugendkultur, aber wir dürfen das mit der AfD nicht vergessen, ne? Die AfD hat jetzt bundesweit 26%, in NRW und Co. sind die unfassbar stark und das wird auch nochmal spannende Debatten, glaube ich, innerhalb der AfD freisetzen, in welche Richtung es geht. Ob das jetzt in diese dümmliche Kropala-Ostrichtung geht oder ob da jetzt tatsächlich irgendwelche Leute an die Ruder kommen, die noch ein bisschen mehr intellektuellen Intus für die neue Rechte haben. Das wird, glaube ich, ganz entscheidend, wo dann auch das Land landet, ne?
Ja, ich weiß nicht, Alter. Ich stelle es mir gruselig vor, ehrlich gesagt. Gut. Ich verfolge das natürlich immer so ein bisschen auch am Rande mit, weil man diese Leute ja schon ernst nehmen muss mittlerweile, weil sie ja nun nicht mehr, also sie verfügen ja schon über immensen Einfluss teilweise. Deswegen finde ich diese Debatten auch, die auch in diese rechten Bubble geführt werden zwischen Krah und Sellner und Kubitschek ja auch interessant. So, dass man sollte sich damit schon beschäftigen, um auch zu wissen, wie diese Leute halt ticken. Ja. Aber es ist halt so, was das auch wieder eint, ist, jeder hat halt sein Konzept, mit dem man halt auf jeden Fall so, ey, vertrau mir, Brudi, so wird's gemacht und dann wird alles gut. So. Und wenn wir Remigration machen, wird alles gut. Oder wenn wir halt, keine Ahnung, was gerade seine ethnischen Parzellierungen haben will, so ein bisschen Balkanisierung Deutschlands, alte APPD-Parole eigentlich. Ja, okay, gut, weiß ich nicht. Mal gucken, was das denn so wird. Aber auf jeden Fall finde ich das alles irgendwie eher gruselig, diese ganzen Vorstellungen.
Auf jeden Fall. Aber wie seht denn ihr das? Weil das würde mich echt interessieren. Ich merke gerade, dass ich mich politisch komplett heimatlos fühle. Also es ist so eine Mischung aus, gerade passiert so viel und das Land kippt von der einen Richtung in die andere und trotzdem weiß man nicht, wen man wählen würde oder was man machen soll. Fühlt ihr euch da ähnlich? Oder also gleichzeitig fühlt man aber auch so ein Stück Freiheit, weil man sich nicht an so eine Partei binden muss oder so, keine Ahnung, mehr nach Idealen auch denken kann. Also so ist es gerade bei mir.
Dominik.
Ja, gut, also als Liberaler, die FDP ist halt, also ja, ist ja komplett lost. Und wenn man sich auch die Julis anschaut, was da abgeht und wie sozialliberal das Ganze ist. Und also vor allem, wenn man dann eher in die libertäre Richtung geht, was will man dann machen? Wir haben ja, als wir beim Sommerfest bei dir waren, Philipp, ich glaube, wir haben ja gesprochen über dieses Afuera-Fest oder so, ne?
Ja.
Also weiß ich nicht, ob ich da jetzt mich hinsetzen muss auf und da meine politische Heimat finde. Also mir geht's sehr, sehr ähnlich, Benni.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde, also, keine Ahnung, nee, also, weiß ich nicht. Ich zitiere Slime, Politik ist scheiße und wir lassen uns nicht einlullen.
Yes.
So sehe ich das eigentlich. Und so habe ich das eigentlich auch schon immer gesehen. Also, ja, ja. Dementsprechend Ach, mir ist das eigentlich mittlerweile alles scheißegal. Also
Entertainment.
Ja, auch übrigens, ja. Weil du meintest 100 Tage März und ich musste mir dann vor der Folge jetzt wirklich nochmal was angucken, weil also wir machen unseren Podcast, aber Leute, die uns hören, wissen ja auch, wir sind gar nicht mehr, früher waren wir viel tagesaktueller. Mittlerweile machen wir eher so grundsätzliche Debatten und sprechen über die Themen, die irgendwie interessant sind. Weil, also mir geht's halt einfach auch privat wirklich auf den Sack. Also ich kann mir das alles nicht mehr geben, worüber da zum Teil diskutiert wird. Und dann, also zum einen über die Debatten, die im ÖRR irgendwie konstruiert werden, zum anderen aber über die Debatten, die irgendwo auf Twitter konstruiert werden. Früher war ich viel auf Twitter unterwegs und diesen ganzen Scheiß mitbekommen.
Oh, furchtbar,
und dann,
Vorhölle.
Ja, und du erzählst dann deinen Freunden davon, ja, habt ihr das mitbekommen, die Leute, die nicht auf Twitter sind, die denken ja auch, bist du bescheuert, darüber diskutiert kein Mensch, darüber macht sich keiner Gedanken. Das habe ich irgendwann geschnallt und dachte, okay, also zieh ich mir auch nicht mehr rein.
Deswegen bin ich auch nicht bei Twitter und deswegen empfehle ich auch jedem mal ab und zu mal so eine News-Diät zu machen und sich einfach ein paar Tage lang gar nichts reinzuziehen. Außer vielleicht einmal am Tag. Keine Ahnung, guck einmal am besten morgens, guck einmal kurz auf irgendeine Tageszeitung oder was weiß ich, Startseite, flieg einmal kurz und wenn du denkst, oh scheiße, nee, schließ einfach sofort. Ja, genau. Das finde ich zum Beispiel auch gut, weil das ist mir auch aufgefallen, jetzt mit diesem Grüntypen war halt so ein bisschen, ja gut, aktuell im Sommer finden immer diese CSDs statt, so, okay. Und da gibt es halt, wie gesagt, rechtsextreme Gegenmobilisierung oder halt auch aus islamistischen Kreisen abstrakte Drohung, wie es dann hieß, in Gelsenkirchen. Ich habe schon so eine Ahnung, aus welchen Kreisen diese abstrakte Drohung in Gelsenkirchen kommen könnte. Ne? In Bautzen weiß ich, wer das ist, aber in Gelsenkirchen habe ich so eine diffuse Ahnung, wer das da sein könnte. Okay, das war jetzt relativ tagesaktuell, aber ansonsten zum Beispiel diese Folge mit der Katja Heuer fand ich halt interessant, weil das halt, ja, ich meine, DDR, das ist jetzt nicht tagesaktuell, das ist jetzt 36 Jahre her, der Mauerfall, knapp 36 Jahre, aber es ist ja weiterhin ein spannendes Thema und das fand ich interessant, dass ihr halt die Frau, die anscheinend dann super kontroverses Buch drüber geschrieben hat, eingeladen hat. Genauso wie auch diesen Volker Richter, der ja auch irgendwie so einen Shitstorm vor einem halben Jahr da hatte, weil er gesagt hat, es gibt halt Modediagnosen, psychische Modeerkrankungen, Anführungszeichen, aber eigentlich ist es eigentlich doch entweder Borderliner oder Narzissmus, nur die Leute frames halt irgendwie anders, weil, ja, weil sie ja so besonders sein, besonders sensibel sind oder halt, ja. Und genau, das finde ich halt viel, viel spannender mittlerweile, sich damit mal auseinanderzusetzen. Oder sich mit Dinge auseinandersetzen, die einfach schon eine ganze Weile zurückliegen, um dann für Verbindung so zur Gegenwart zu ziehen oder so, zu vergleichen auch, das mache ich mal gerne. Genau, aber ich muss mir jetzt auch nicht mehr den tagesaktuellen Shit reinhauen, weil so eine Folge wie mit der Katja Heuer, die kann man auch noch ein Jahr später hören, weil das relativ zeitlos ist, weil es ja historisch abgeschlossen ist und das Buch wird es auch in 2 Jahren noch auf dem Markt natürlich geben. Mhm. Während die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, wir drei, das wird halt in einem halben Jahr, kann das schon wieder alles komplett anders sein. So, kann sein, dass Merz auf einmal doch noch wieder gesagt hat, ja, ah, es war eine dumme Idee, ich liebe Israel hier. So, kann auch, wer weiß, glaube ich nicht, aber könnte passieren. Dann ist das natürlich obsolet, über das wir hier gerade sprechen. Ja.
Ja,
aber so ganz an tagesaktueller Politik kommt man natürlich nicht vorbei, aber ja, es ist halt auch ein bisschen redundant geworden halt, ne?
Ja, ja doch, also man hört sich ja einen Podcast an und also ich persönlich höre dafür, dass ich Podcaster bin und so verhältnismäßig wenig Podcaster. Benny, du hörst ja extrem viel, aber wenn ich was höre, dann habe ich auch keinen Bock mehr immer so, also wenn wirklich was historisch in der Politik passiert, dann ziehe ich mir einen Ronzheimer oder so rein oder wenn er mit Tucker Carlson spricht und so, aber wenn da diese täglichen Analysen sind, dann gehe ich jedes Mal aus diesem Gespräch raus und denke, also ich sage, alles wieder vergessen, morgen weiß ich es auch nicht mehr, also warum soll ich mir das jetzt jeden Tag reinziehen hier oder so oft, da habe ich doch einfach nichts davon, da lerne ich auch nichts.
Und das ist ja das Ding, das ist so dieser, wir kommen wieder zurück zum typischen Hauptstadtjournalismus. Es geht dann um irgendwelche Intrigen in den Hinterzimmern, es geht um Klatsch und Tratsch, es geht um, warum redet der jetzt mit dem im Hintergrund und bla bla bla. Und da kann man wieder die Frage stellen, wen in der Bevölkerung, okay, offensichtlich herrscht da auch so ein Grundinteresse und irgendwie lieben die Menschen Boulevard und so gesellschaftliches, wo man sich ein bisschen drüber lästern kann und sowas. Aber inwiefern hilft das der politischen Debatte im Land? So gar nicht am Ende. Und da ist ja schon spannender, wenn dann, keine Ahnung, ehrlicherweise sind Holger Richter und Katja Heuer da auch gute Beispiele. So eine Frau wie Katja Heuer, die so ein interessantes Buch geschrieben hat, was in England zum Beispiel enorm rezipiert wurde und hier eigentlich, wenn überhaupt, sich nur darüber lustig gemacht wurde oder gar nicht erwähnt wurde und der Richter oder zerrissen wurde, genau, und der Richter, der ein Interview der NZZ gegeben hat, danach Probleme mit dem Job bekommen hat, aber der so vorher noch nie so ein großes Interview gegeben hat, das sind halt auch Folgen, wofür wir als Base, glaube ich, ganz gut stehen und das sind auch Folgen, ich glaube, warum Leute teilweise die Folgen bei uns sehr gerne hören, weil das eben Leute sind, das ist auch mit viel Aufwand verbunden, die Leute irgendwie zu finden, aber das sind die Leute, warum es auch unser Produkt am Ende gibt, ne?
Also ihr seid tatsächlich, habe ich ja schon gesagt, eingangs der einzige deutschsprachige Polit-Podcast, den ich mir anhöre. Ansonsten höre ich alle anderen deutschsprachigen Podcasts, die ich mir anhöre, das sind Film- und Musik-Podcasts, wo Politik weitestgehend außen vor gelassen wird.
Was hörst du auf Englisch? Hörst du irgendwas auf Englisch?
Ja, Lex Friedman oder Ben Shapiro oder so, okay. Ich mal. Ja. Joe Rogan ist, habe ich auch mal ein paar Folgen mal gehört früher, aber das ist ja unerträglich. Also es ist ja wirklich, das kann man sich ja nicht mehr geben, Alter. Der Typ ist ja wirklich was von Strunz doof und sitzt halt vollkommen irre. Antisemiten und Geschichtsrevisionisten und der Typ ist halt zu doof, um den halt ernsthaft zu widersprechen. So. Dementsprechend kann ich mir das nicht mehr geben. Ja, ansonsten, sonst höre ich gar nicht so viel.
Und, übrigens, wir haben rausgefunden, es gab da irgendwie, ich hab eine, so eine Analyse-Website gefunden, das habe ich jetzt gerade erst diese Woche rausgefunden, dass wir mit Based in den Top 100 der Politik-Podcasts in Deutschland sind. Wir waren sogar in den Top 50 kurzzeitig und so. Also es ist schon, es geht voran.
Keine Art Pause, Geschichte wird gemacht, es geht voran, genau. Wie sind denn so die nächsten Gäste noch so bei euch? Wir können auch ein bisschen Werbung machen für euch, ne?
Also wir haben zum Thema ÖRR haben wir heute viel gesprochen. Wir haben Julia Ruß demnächst nochmal bei uns, die ja eine der wenigen Stimmen im Öffentlich-Rechtlichen sind, die nicht irgendwie links sind. Sie hat ein Buch rausgebracht und sie ist ja damals bekannt geworden, weil sie bei den Tagesthemen einen Kommentar eingesprochen hat. Benni, hilf mir auf die Sprünge, das war zur Migration, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ja, das war... Ihre Kollegen haben sie dann ja zum Teil auf Twitter, sind die so hart angegangen, wo man sich dann irgendwann auch denkt, so, Leute, also ihr arbeitet für das gleiche Medium und dann schreiben da Kollegen so, nicht inhaltlich, sondern irgendwie so, ja, das ist eine junge Journalistin, die muss noch lernen und so. Weil also das
ist Sexismus, der dann wieder okay ist.
Ganz schön sexistisch. Übrigens. Ja, komm Mäuschen, komm Mäuschen, wie ich hier, ich mache das schon seit 30 Jahren, ich erkläre dir mal, wie das läuft, ne? Hör mal Schätzchen, komm, lass das mal den Papa machen, so. Ja.
Genau.
Das ist aber nicht so fein, das ist nicht so progressiv.
Nee, ganz und gar nicht. Aber genau, in dieser Woche haben wir ja jetzt, die Folge hat sich jetzt leider verschoben, aber ich nehme morgen dann noch ein Gespräch mit dem lieben Axel Reitz auf, der dann bei uns auch endlich mal zu Gast ist.
Ja, schöne Grüße. Mit dem habe ich heute auch viel kommuniziert, weil er und sein Buddy Philipp Schlaffer, die haben eine Reaction gemacht. Das kommen wir jetzt noch zum Ende hin.
Komm, ja.
Zum Ende hin, weg von der harten Politik. Die haben eine Reaction gemacht. Ich gucke das ganz gerne mal, wenn die so Reactions machen. Und zwar jetzt auf Erik Ahrens, den ich schon mal erwähnt habe. Der ist ja auch so ein Typ halt so, der war ja mal kurz so 15 Minuten Ruhm, als er so der TikTok-Influencer, Social-Media-Experte war für Maximilian Krah. Und ich habe das alles jetzt nicht verfolgt, aber der hat ja einen beachtlichen Absturz hingelegt. Und man konnte dem wirklich quasi live dabei zugucken, wie das immer verrückter und verrückter wurde, ein wirklich krasser Abwärtstrend so. Und mittlerweile, jetzt hat er es erkannt, jetzt rechts ist doof. Da dachte ich ja, gut, ja, ich meine, der war jetzt ja auch nicht irgendwer, der hat ja so, also er nennt es Biologismus, ich nenne es Rassentheorien. Also ist schon ziemlich eindeutig, welches Weltbild Herr Ahrens denn gut fand, so, und jetzt anscheinend ja nicht mehr. Da würde ich sagen, ja, Glückwunsch, dass du dich von deinen komischen SS-Eugenik keine Ahnung, was Fantasien. Vielleicht verabschiede das. Aber jetzt, nein, das ist dann nicht so, nicht eine Reflexion und zu erkennen, so, okay, da habe ich irgendwie mich total verrannt in irgendeiner dummen Scheiße, so. Vielleicht werde ich mal langsam wieder normal, so wie Philipp Schlaffer und Axel Reitz halt beispielsweise, die sehr intensiv mit ihrem nationalsozialistischen Weltbildern auseinandergesetzt haben und heute halt zum Glück sehr, sehr korrekte und anständige Menschen geworden sind. Nein, Erik Ahrens hat den nächsten Step jetzt mit zum anderen Verrückten, der auch anscheinend Nazi war. Und jetzt wollen beide so Onlyfans-Manager werden, so. Manager für Onlyfans-Models, also junge Frauen, die sie dann so bewusst so kobern wollen. So, wie jetzt eigentlich so ein bisschen so Zuhälter oder wie so Typen, die jetzt so, weiß nicht, so Porno-Plattformen halt machen. So deutsche Andrew Tate. Ich glaube, die wären jetzt gern der deutsche Andrew Tate. Und da gibt es halt so ein Video von dem Erik Ahrens mit diesem anderen Tiny da. Der hat so 130 Twitter-Follower, so vollkommen, niemand kennt den so. Aber ist unglaublich selbstverliebt, dieses Video, Alter. Und da haben Schlaffer und Reitz eine Reaction drauf gemacht und ich dachte, oh Gott, vielen Dank für dieses Rabbit Hole. Das ist ja noch schlimmer. Das wird ja immer schlimmer bei solchen Typen. Ja, also wenn ihr mal wirklich tief eintauchen wollt in wirklich den absoluten Wahnsinn und wirklich den totalen Absturz eines Menschen, der das auch noch so doof ist und das alles auch noch online dokumentiert, Jo, der aber auch nicht mehr 16 ist, sondern schon über 30. Also er weiß, was er tut. Ich hoffe, er schämt sich in ein paar Jahren dafür. Ja, also da empfehle ich auf jeden Fall die Reaction von Philipp von Axel Reitz auf das neue Projekt von Herrn Ahrens. Weg von SS-Rassengenetik hin zu OnlyFans. Also jetzt so, ja, Prostitution, cool. So, ey, OnlyFans. Hey, ihr 17-Jährigen, ihr werdet doch in 2 Monaten 18. Ey, habt ihr Bock für mich?
Junge.
Ihr habt die Bock für mich, so ein bisschen Onlyfans-Content zu kreieren? Ihr kriegt da auch irgendwie, wir machen 50-50. Oh Gott,
das ist crazy.
Sind das Abgründe, ey.
Übrigens auch riesen Empfehlung an den Instagram-Account von Erich Ahrens, weil es auch, also diese Mindset-Reels und so, ne, und mit so ganz kruder Musik hinterlegt und dann sieht man so Schönlingsbilder, so, die dann so, wow. Einfach ein spannender Typ. Er findet jetzt auch die Grünen ja ganz toll.
Ja, ja, hat jetzt auch Regenbogenflagge in Twitter.
Genau. auch da wieder Turnaround Racism. Am Ende sind sie doch alle gar nicht so weit voneinander entfernt.
Wahnsinn.
Aber es ist ein Rabbit Hole, was sich auch lohnt, finde ich. Also wenn man da einmal drin war, kann man da auch nicht mehr weggucken. Das ist wie so ein Unfall.
Ja, genau. Also vielen Dank für die unfreiwillige und beste Unterhaltung auf jeden Fall. Also kann man schon mal so 2 Stunden
mit verbringen. Programm gleich noch, ja.
Genau. Ich freue mich da sehr auf den zweiten Teil von der Reaction von Reitz und Schlaffer auf das totale Elend von diesen traurigen Gestalten. Ja, so sollte man natürlich nicht sein und so sollte man auch nicht enden. Aber das tun wir auch nicht. Und ich freue mich auf weitere Folgen von eurem Medienprodukt. Ich werde das natürlich alles verlinken. Ansonsten würde ich jetzt zum Ende kommen und sage, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir es endlich geschafft haben nach meinem Ankündigungslord, dann endlich die Folge zu. Wobei jetzt, wie gesagt, zwischendurch war Benny einmal da und wir waren ja, stimmt, in Berlin haben wir zu dritt auch was gemacht, in diesem wunderschönen Tag in Friedrichshain, neben nett lächelnden Kiezbewohnern und pinkelnden Hunden
und Ratten. Alles zu hören und so, das ist wirklich ein interaktiver Podcast.
Das war eine gute Folge.
Fand ich auch. Ja, man muss ja auch, ich frage ja immer Leute, warum die dann ernsthaft noch nach Berlin ziehen und da müsst ihr ja durch. Dementsprechend müsst ihr mir das erklären. Müsst ihr es rechtfertigen, warum ihr in dieses Drecksloch Berlin zieht. Ja, das gibt's auf meinem Patreon-Account zu hören. Mach ich jetzt auch mal.
Als nächstes musst du uns wieder besuchen, weil beim Sommerfest waren wir ja bei dir.
Ja, ich bin sogar demnächst in Berlin. Ich sag euch Bescheid.
Echt?
Genau.
Sehr gut.
Ja, super.
Ja, also, in dem Sinne, wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende und genießt die Hitze morgen noch am Freitag. Und Venceremos.
Lauter Continua.
Lauter Continua, aber nicht der Kulturkampf.